Motorradkultur, ein wahres Lebensgefühl. Jede Fahrt voller Leben, jede Kurve dein Ziel. Aloha, mein Name ist Jörg und ich bin ein Straßensurfer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Motorradkultur, das letzte Stück Freiheit. Die ABEs sind eingepackt, der DB-ITER ist vorhanden, wir gehen auf Tour. Diesmal habe ich einen Gast in meinem Podcast, der gebürtig aus Italien stammt und dort auch mit dem Motorradfahren begonnen hat. Paolo wird dir später im Podcast darüber erzählen, wie für ihn in Italien alles begonnen hat und wie es dann war, als er nach Deutschland gekommen ist mit seinem Motorrad. Bevor Paolo dann so richtig loslegt, möchte ich zuerst ein bisschen aus meiner Vergangenheit plaudern. Ich bin seit 1990 auf dem motorisierten Zweirad unterwegs. Mittlerweile fahre ich die 18. Maschine. Also habe schon ein paar durch. Die meisten tatsächlich davon immer neu gekauft. Ich hatte 3 gebrauchte Maschinen letztendlich nur dabei. Die anderen waren immer neu. Unter diesen ganzen Maschinen gibt es so ein paar persönliche Meilensteine für mich. Dazu gehört auch die, von der ich dir jetzt gern berichten möchte. Das war eine Triumph Daytona T595. Die habe ich 1998 mit jungen 23 Jahren gekauft. Ja, und Meilenstein deswegen, weil das war eine Maschine, die kostete über 20.000 D-Mark damals und hatte 128 PS. Das war für mich das bisher stärkste und teuerste Motorrad, was ich mir je gekauft hatte. Lass dich von der Bezeichnung T595 nicht täuschen. Das war keine 600 Kubikzentimeter Maschine, das war eine 955er mit Dreizylindermotor. Damals war das von Triumph das Aushängeschild, das war quasi der Supersportler von Triumph, das leistungsfähigste Motorrad, was sie im Angebot hatten. Sie wurde von 1997 bis 2006 gebaut, hat sich auch ein bisschen verändert. Die erste Variante, die ich hatte, die hatte noch eine Einarmschwinge. Irgendwann später hatte sie dann eine Zweiarmschwinge und ein bisschen mehr PS. Genug von technischen Details. Hier in diesem Podcast geht es um Gefühle und Erlebnisse. Und für mich war dieses Gerät ein absolutes Erlebnis. Ich weiß noch, als ich sie abgeholt habe, und da stand dieses Teil in diesem krassen Gelb Metallic Strontium Yellow. Da ging mir das Herz über. Ich stand davor und habe nur gedacht, wow, und jetzt über 100 PS. Ich war so gespannt, wie sich das anfühlt dann. Ich hatte die Maschine quasi blind gekauft. Also ich habe auf der keine Probefahrt gemacht vorher. Ich habe mich da nur draufgesetzt und fand das einfach mega, dieses Teil. Da wollte ich die unbedingt haben und habe dann noch ein bisschen gespart, ja, und habe sie mir dann gekauft. Die Maschinen vorher hatten eben alle nicht so viel PS, wie gesagt, mit der Hercules Ultra 80 angefangen und dann langsam gesteigert. Und ich hatte dann zum Schluss die Maschine, die ich vor der Daytona hatte, das war eine Yamaha TDM 850, die hatte etwas über 80 PS. Das war nochmal ein Schritt von gut 40 PS mehr. Und wie gesagt, ich war sie vorher nicht gefahren. Ich war so gespannt, wie das ist mit so einer Leistung unterm Hintern. Es war nicht das erste Mal so viel Leistung. Es war auch eine andere Premiere. Es war zum ersten Mal, dass ich an ein Motorrad was anderes angebaut habe. Die anderen Maschinen bin ich einfach nur im Originalzustand gefahren, ohne irgendwas daran zu ändern. Bei der Daytona, da waren es dann ein paar Sachen, die ich anders haben wollte. Eine getönte Scheibe vorne an der Verkleidung. Ein Höcker hinten drauf, dass es eben aussah wie ein Motorrad nur für eine Person. Ja, und das Krasseste war eben mal ein anderer Auspuff. Da habe ich dann ins Zubehörregal von Triumph gegriffen. Die hatten aber nur einen Auspuff, der eigentlich nicht für die Straße zugelassen ist, nur für Racing-Zwecke. Aber war mir dann egal. Natürlich hat das Vor- und Nachteile, dazu kommen wir noch. Aber es sah einfach mega aus. Der Auspuff war viel kürzer, der war hinten hochgezogen. Deshalb mussten dann auch die Fußrasten hinten ab. Und die Maschine sah damit einfach viel cooler aus, weil sie eine Einarmschwinge hatte. Hat man das gesamte Hinterrad jetzt gesehen, weil der Auspuff nicht mehr im Weg war. Also das war schon krass. Und als ich die dann gestartet habe, boah, da sind mir fast die Ohren weggeflogen. Das ging so, boah, 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 boah. Da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt. Natürlich viel zu laut, aber was soll's. Ey, mit 23, da ist man noch ein bisschen anders drauf. Da ist man so ein kleiner Rebell und sagt sich, scheiße, was kostet die Welt? Hauptsache Sound. Ja, und so bin ich dann da vom Hof geschüsselt. Dann stand auch bald die erste Tour mit einem Kumpel an. Und da war ganz lustig, er ist dann hinter mir hergefahren, weil ich mich besser auskannte. Und irgendwann nach einer Stunde Tour haben wir dann mal eine Pause gemacht. Und dann meinte er so, ey Jörg, kann ich jetzt vorfahren? Und ich so, ja, du kennst doch den Weg gar nicht. Ja, sagt er, aber deine Karre ist so laut. Ich halte das nicht mehr aus. Deshalb möchte ich vorwegfahren. Ja gut, mir war es egal, ich habe mir da nichts weiter bei gedacht. Ich fand den Sound immer noch gut, mich hat es nicht gestört. Ich fahre ja selten hinter mir selbst her, oder? Das lief dann auch den Sommer und die Saison 98 alles problemlos. Ich habe mir gesagt, ja, so laut ist das auch nicht. Und Kontrolle, wann war ich schon mal in der Kontrolle? Das ist schon ein, zwei Mal vielleicht bisher, aber was soll's. Warum sollte mir das jetzt ausgerechnet hier mit dem Motorrad passieren? Ja, und dann 99 zur Saison ging es dann wieder los und da ging es auch bis Mai, Juni, Juli alles gut. Bis zu dem Tag, wo ich dann eine kleine Tour gefahren bin und auf dem Rückweg habe ich mir überlegt, ach ja, fährst du nochmal da lang, da sind schöne Kurven, das nimmst du nochmal mit in der Abenddämmerung, bevor du nach Hause fährst. Und dann bin ich da lang gefahren und da ist so ein kleiner Parkplatz oben und komme da vorbei und da stand die Polizei. Und die hatten schon in die andere Richtung geblinkt, also in die, aus der ich gekommen bin und als ich vorbei war, haben sie den Blinker umgesetzt und sind mir hinterhergefahren. Und da habe ich so einen kurzen Moment, habe ich überlegt, oh, jetzt kommen jede Menge Kurven, da ziehe ich die ab und dann kommt eine lange Gerade und dann bin ich eh weg, dann holen die mich nicht mehr ein. Ja, aber dann war so im Hinterkopf, oh, wenn die mein Nummernschild gesehen haben und so, oh, das gibt dann nur Ärger, komm, fahr jetzt irgendwie vernünftig, schalte die Gänge möglichst hoch, damit es leise ist, weil ein bisschen Bedenken hatte ich eben schon, wenn die mich anhalten, na gut. Auf dem geraden Stück haben sie mich dann rausgewunken und dann ging eben auch der Zoris schon los. Ja, Fahrzeugpapiere, Führerschein, nehmen Sie mal den Helm ab, das dauert ein bisschen länger. Dann haben sie wirklich alles penibelst kontrolliert, die Reifen, alles genau angeguckt und verglichen. Und ich habe da eben geschmort und habe gedacht, ja, nun frag doch endlich. Es ist doch logisch, weswegen ihr mich auf jeden Fall angehalten habt. Und dann kam auch, können Sie die Maschine bitte nochmal starten? Und ich so, klar. Bro, 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 bro. Ja, aus, reicht schon, viel zu laut. Und ich so, das Übliche dann, was man dann natürlich so sagt als Motorradfahrer, kennst du bestimmt auch. Ja, das war schon so, ich habe die Maschine schon so gekauft, der Auspuff ist original von Triumph, das war da schon immer dran, ich weiß gar nicht, was sie wollen und so. Ja, hat er überhaupt eine ABE? Nein, steht ja gar nichts dran. Und ja, dann irgendwann kam dann so, also geben Sie es einfach zu, dann legen wir Ihnen die Karre nicht still. Sonst können Sie da gleich dann zusehen, wie Sie die irgendwie nach Hause bekommen und dürfen gar nicht mehr weiterfahren. Oh, und dann habe ich gedacht, oh, wie rettest du die Situation jetzt irgendwie? Ja, und da ich meistens irgendwie einen flotten Spruch drauf habe, kam dann von mir, ja, ich weiß auch gar nicht, was sie wollen, das muss doch so sein. Wie kann ich sonst durch den Auspuff direkt meine Ventile einstellen? Das geht ja sonst gar nicht. Na gut, das hat die Stimmung dann ein bisschen aufgelockert. Die beiden haben dann gelacht und haben dann auch gesagt, okay, sie kommen nochmal mit einem blauen Auge davon. Sie dürfen auf dem schnellsten Weg so nach Hause fahren, wie die Maschine jetzt ist. Wir legen ihnen die nicht still. Dann bauen sie den Originalauspuff wieder an und stellen sich damit beim TÜV vor. Bußgeldbescheid kommt, das gab, glaube ich, damals einen Punkt. Und ich habe dann mit Vorstellung beim TÜV und Bußgeld so 160 D-Mark damals, glaube ich, bezahlt. Das Ende vom Lied war, das hat mich anscheinend so nachhaltig beeindruckt und geläutert, dass ich seitdem tatsächlich nur noch mit ABE-Auspuff fahre und auch nie den DB-ITER ausbaue oder sowas. Letztendlich, ich kann es verstehen, wenn die Leute das machen. Geiler Sound ist immer super, aber man muss sich eben auch dann bewusst sein, dass es eben Ärger geben kann, dass es auch zu einer Stilllegung kommen kann und ja, muss man eben für sich abwägen. Ich heb hier mit Sicherheit nicht den Zeigefinger, weil ich weiß, wie das ist. Leute, probiert euch aus, seht zu, wenn es passiert, passiert's. Klar, ich weiß auch, viele werden sich jetzt vielleicht aufregen. Ja, viel zu laut und denk mal an die Leute in den Ortschaften und so. Ja, verstehe ich alles, aber hey, wir sind alle mal jung, wir sind alle mal ein bisschen verrückt und leben und leben lassen. Ja, so sehe ich das. Nun aber genug von mir. Du hörst jetzt das Interview mit Paolo. Viel Spaß dabei. Aloha Paolo.
Hi Jörg.
Ja, es freut mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute miteinander führen und dass ich bei dir zu Hause in der Küche sitze. Ja, und dann starten wir am besten gleich rein in die ganze Geschichte.
So machen wir das.
Also Paolo, jetzt nimm uns mal mit. Wie war dein allererster Tag auf zwei Rädern in Italien?
Das ist lange her. Es ist ein bisschen, ja, es ist schon jungen Jahren, das war, angefangen habe ich, dass ich da auf dem Motorrad von, sozusagen von dem Freund von meiner Schwester, und den habe ich so heimlich angemacht, und das war sozusagen das erste Gefühl, das Motorrad, also das Motor läuft und ich sitze drauf. Ja, das war so meine so allererste so Erinnerung auch noch. So. Und danach, ja, das Mofa von meiner Schwester habe ich dann irgendwann übernommen und losgefahren. Und los ging's sozusagen. Also, ja.
Bist du einfach so gefahren oder hast du vorher auch schon einen Führerschein gemacht?
Nee, in Italien brauchte man keinen Führerschein. Man konnte mit 14, wenn du 14, als du 14 war, konntest du in einen Laden gehen, den Mofa holen und dann bist du ohne Helm, konnte man damals aus dem Laden raus, auf den Mofa und losfahren. Also kein Führerschein, keine Einweisung, einfach nur los. Das Glück hatte ich nicht, also mir eine neue zu kaufen, sondern ich habe das von meiner Schwester übernommen, wie gesagt. Und davor einfach mal hier und da bei Kumpel so draufgesessen. Das war schon so eine Art Ehre, das zu fahren, zu dürfen. Und dann einfach, ja, so und los. Einfach so, es war so, dass wir auf dem Dorf gewohnt haben und die Wege waren immer so lang. Also mit dem Fahrrad war immer... Es hat auch angefangen, dass man sich so mit der Mofa und mit dem Fahrrad hat man sich sozusagen dran gehangen mit dem Arm, und dann ist man sozusagen, man hat sich sozusagen eingeklinkt mit dem Fahrrad, und das waren so die ersten Touren. Das war schon irgendwie eine Erleichterung, so man kam von A nach B schneller hin. Also man wurde dann, man war heiß sozusagen mit 14, also 14 zu werden und seine eigene Mofa zu bekommen. Leider das Glück hatte ich nicht. Also ich habe dann statt mit 14, so ich musste so 2 Jahre noch warten, bis meine Schwester sich einen Führerschein fürs Auto geholt hat, und dann sozusagen durfte ich den Mofa benutzen. Und zwischendurch habe ich sie aber schon geliehen bekommen, und da habe ich schon meine ersten Erfahrungen mit dem Boden.
Hat sich auch schon mal gelegt.
Dann ja, genau. Teilweise, ja. Ja, das eine war, wir haben gefeiert und mein 15. Geburtstag, und einen netten Kumpel, der hat den Mofa von meiner Schwester gefahren, und eine Kurve, ich habe hinten drauf gesessen und er hat zu viel Schwung, und ich habe mich so in der Kurve gerichtet, und auf einmal fuhren wir auf einen Reifen und er hat die Kontrolle verloren und wir sind sozusagen um uns lang gemacht. Ja, dann war der Scheinwerfer kaputt. Ich habe so Panik bekommen, wie, das ist noch nicht mein Mofa, das ist von meiner Schwester. Und da habe ich mich entschuldigt, und dann zum Glück, also das war der Gedanke. Hose waren kaputt, geschrieben, aber bloß nicht die Mofa beschädigen. Das war in jungen Jahren so. Ja, das war der Beginn. Viele kleine Beginns, sage ich mal so. Ja. Viele kleine Erinnerungen, so, ja.
Und wie ist das in Italien? Ist, glaube ich, eher Roller, Vespas unterwegs als jetzt so die normalen 80er oder 125er, die wir jetzt hier fahren. Wie war das? Ich meine, und zu welcher Zeit war das bei dir? Das habe ich ganz vergessen zu fragen.
Ja, das ist schon 84, 86. Früher war viel mehr Roller und Mofa. Also die Clique, was man so hatte, die Jungs, also angefangen mit den 50er und die waren ohne Führerschein. Danach die nächste Stufe war, und das war auch mit 16, konntest du sozusagen dann den kleinen Führerschein machen, so wie hier, weiß nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall, da konnte man so schon dann 125er fahren. Also, aber da musst du schon einen Führerschein machen. So, und den Schritt habe ich ein bisschen überschritten. Also ich bin von den 125ern dann, als ich den Führerschein gemacht habe, dann bin ich, weil ab 18 konntest du schon eine größere Maschine fahren. Mit 16 konntest du eine 125er fahren. Mhm. So war die Regelung in den 80er Jahren in Italien. Ja, und da bin ich gleich mit 18, da war ich, habe ich den Führerschein gemacht, bin gleich auf eine 350er, meine erste eigene Motorrad, das war eine Morini 303,5er. Ja, so 21 PS waren das so, Gebrauch, Baujahr 76, glaube ich, war das so eine. Ja, und das war so mein richtiger Abenteuer. Das war sozusagen, das war der Start meiner, mit dem Motorrad sozusagen, auf die zwei Räder. Davor war Mofa, wie gesagt, das war so ein bisschen so zum Warmwerden. Also auch gut so, kann ich auch jedem empfehlen, so erstmal sich sozusagen tatsächlich mit den Kleinen erstmal anzufangen. Und da kann man auch schnell fahren, sage ich mal. Und das Schöne daran war, dass ich in den 80ern in Italien, da war damals noch kein Helmpflicht. Also das habe ich auch genossen, im Winter zwar weniger, da habe ich teilweise freiwillig einen Helm getragen, weil es mir einfach zu kalt war. Aber ansonsten, Sommer war schon toll. Also einfach mal von A nach B, sonntags, Wochenende mit den Jungs so sich getroffen und dann ohne Ziel losgefahren, so grob ein Ziel, teilweise nicht mal den erreicht und so haben wir uns die Wochenenden so verbracht. Und dann kamen schon die Ersten, die dann von der Mofa aufs richtige Motor, also die 125er. Ja, und dann sind wir, das nächste Schritt waren dann Autos sozusagen. Aber ja, das war so. Aber ich bin auf die 350 und die habe ich bis, die habe ich dann hierher gefahren, beziehungsweise auf dem Anhänger. Und das war dann einmal ein Tauschgeschäft für eine Suzuki 650, der RS. Und das war dann aber eine 2000er Jahre. Ja.
Du hast gerade gesagt, du hast dann das Motorrad hier erstmal mit hergebracht, als du nach Deutschland gekommen bist. Wie war das dann mit der Motorradkultur her? Ist das sehr unterschiedlich? War das was ganz anderes für dich? So Italien, da deutsche Vita und dann Deutschland, la deutsche Langweiligkeit? Oder,
ja, langweilig,
oder wie?
Nein. Hier war mehr so, ich hatte fast so sehr, nicht Angst, aber so Respekt so vor Straßenverkehrsordnung, ne, so ein bisschen. Ja, so nicht übertreiben, sag ich mal. Also sich an den Regeln doch mehr halten, an den Verkehr so ein bisschen vorausschauen, fahren dann auch. Und hier habe ich auch erlebt, nachts, wenn ich so nach Feierabend mal so eine Tour gefahren habe, so mal, da stand ich schon, so hier gelasert, also da ein bisschen noch Verkehrs, also irgendwie, hier kannst du nicht so übertreiben. Vor allem, ich kannte hier nicht alle Gegend hier. Ne? Also in Italien, wenn man sich so die Gegend kennt, okay, du weißt, wo sie stehen, sag ich mal. Wenn man da ein bisschen mehr Gas oder mal fahren möchte. Nee, aber es war gut. Also ja, es hat Spaß gemacht. Also auf jeden Fall. Also hier ist das Klima teilweise nicht mitgespielt. Also ich bin schon so mal so weit gefahren oder so gefahren, dass ich beim Anhalten mich aufgewärmt habe an Auspuff, weil ich einfach nicht mehr weiterfahren konnte. Ich war ein bisschen falsch bekleidet hier. Also nicht angepasst an den Klima. Und tatsächlich so, ja. Das war so mehr ein anderes Fahren. Aber auch schön, also hier viel mehr Wälder und also bei meiner ging so, ich komme aus Norditalien ursprünglich und da sind auch, habe ich jetzt erfahren, also hier von Kollegen, dass teilweise so die guten Routen, so die werden mit Punkte bewertet und die sind da in meiner Gegend, die sind hoch bewertet. Die haben also desto höher die Punktzahl, desto anspruchsvoller sind die Strecken, okay. Tatsächlich, das habe ich so auch wahrgenommen, weil so hier war ein bisschen so flach. Man muss schon hier Winterberg so ein bisschen so kurvenreicher suchen und finden. Ne? Und ich bin auch hier so ein bisschen gefahren. Es gibt auch tolle Strecken hier auch, aber wenn ich so die Kollegen höre, die tendieren schon Alpen, ne, so ein bisschen mehr in den Süden zu fahren. Ja, da so, das ist ein bisschen mehr so Feeling, Kurvenfeeling mehr. Ja, aber hier war trotzdem, hier war die Kameradschaft ein bisschen größer. Also richtig mit Motorradtouren, so mit, ja, in Italien heißen die Raduni, ne, so wenn, aber jetzt nicht 100 Motorräder, aber mal so mit 10 oder 20 so in einem Konvoi. Das war so, das war schön. Also ja, einzeln so war mit ein paar Kumpels, waren kurze Strecken durch die Arbeit. Ich konnte so Saison, ich hatte einen Café und deswegen konnte ich eher nach Feierabend fahren. Also so nicht. Und teilweise auch so, wie ich dann sehen konnte, wie die Motorradfahrer in Café kamen und eine Pause eingelegt haben. Ne? Und dann so die Gespräche, na, wie war's und wo seid ihr gefahren? Und dann ab und zu doch den Geschmack hatten, sozusagen die Lust, einfach mal nach Feierabend mal aufs Motorrad zu steigen und dann loszufahren. Also das war so mein Ausgleich, sag ich mal. Ne? So, ja. Und dann auch mal so mal frei, seltene Tage so mal dann los und dann so Motorrad einsteigen, aufs Motorrad aufsteigen und dann ohne Ziel, einfach nur auf gutem Glück teilweise von den Kunden die Tipps, wo kann man fahren, wo kann man nicht fahren. Weil gut, ich war damals so mit Information, das war immer so Mundpropaganda, ne? Also nur mit Karte, so, da war noch kein Navi so richtig. Ne? Ja. Und am besten immer, deswegen bin ich auch gerne mit Leuten gefahren, die sich dann auskannten. Und das eine, ja, dann bin ich einfach hinterher gefahren. Ne? Und dann, ja, und da auch mal so richtig heiß mit Termin, dann komm, wir treffen uns. Ne? Und dann habe ich freigenommen den Tag und dann regnet es. Und dann sind wir kurz gefahren und es war so rutschig und dann mussten wir sagen, mit Verstand sagen, wie wir brechen die Tour ab, wir konnten, das hätte keinen Spaß gemacht. Naja, ein kleiner Trost, dann Absacker nochmal ins Café, nochmal so ein bisschen den Tag so, wie, aber es, manchmal, man war dann älter auch.
In Deutschland ist es ja so, dass sich die Motorradfahrer meistens grüßen, wenn sie sich entgegenkommen. Ist das in Italien auch so oder gibt es da auch solche Bräuche? Ist das genauso?
Ja, tatsächlich, doch, doch. Das war das Schöne daran, das war ja, so international, so eine Sprache, man grüßt sich gegenseitig. Ja. Oder teilweise, wenn ich mal angehalten habe, so mal eine Pause, dann hier und beide Male, also egal ob in Italien oder hier irgendwie, das spontan die Motorradfahrer anhalten und dann irgendwie, braucht ihr Hilfe? Nee, danke, irgendwie, alles okay, alles klar. Aber nochmal danke. Ne? Und man kommt auch schnell in Gespräch. Letztens auch war ich mit dem Auto beim TÜV zum Beispiel, ne? Und ja, da war so eine Harley, so mit einem hochgezogenen Lenker. Bin noch nie so eine gefahren. Ich hatte selber eine Virago, so zwei Jahre bin ich so bin ich gefahren. Und aber ein normaler Lenker. Und das war so ein hochgezogener. Da denke ich mal, wie ist das so? Jetzt kriegt man so lange Arme. So irgendwie ist es so ein bisschen Farbe. Oh, setz dich drauf, ne? Und dann mal, okay, ne? Drauf gesessen. Ne? Und dann, ja, tatsächlich. Dann sagt er, das war so spontan. Also der Typ war, das fand ich cool. Ne? Also das fand ich eben, weil ich genau zwei Tage vorher bei der Arbeit, da war so einer, so ein Spruch aufs Motorrad von einem fremdes Motorrad natürlich, nach dem Motto, wenn es nicht dein eigenes Motorrad ist, ne, setz dich nicht drauf. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Da dachte ich, okay. Und der Typ da, klar, wir kamen im Gespräch und sagte, setz dich drauf. Ne? Also das fand ich so cool, diese Unterschiede, klar. Also, aber das Motorrad ist immer so was Eigenes, auch für die Besitzer, sag ich mal. Klar, ich sehe das nicht so eng, ich habe das nie so gesehen. Im Gegenteil, ne? Also, oh, schön. Ne? Wenn er, Hauptsache keine Kratzer, das ist klar, ne? Aber klar, so meins, deins, ja, okay.
Gut, da ist jeder ein bisschen anders gestrickt. Der eine ist ein bisschen ja. mehr eigen, der andere auch, so dann wieder. Aber im Großen und Ganzen kann man ja sagen, so wirklich diese Motorradgemeinschaft hält zusammen und sind auch immer offen für Gespräche mit anderen. Ja, auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, wenn dich einfach einer dann, ja komm, sitz mal drauf.
Ja, probier es aus, ne, wie irgendwie, ja, also das fand ich schon ein schöner, eine schöne Geste. Also.
Ja,
oh, auf jeden Fall. Vertrauen, also irgendwie ein Fremder, wir kannten uns nicht, wir haben uns da auf dem Parkplatz irgendwie angesprochen und ich kam so einfach die Idee irgendwie, ja, und er sagt da, setz dich drauf. Fand ich cool, also ja, ja, sowas. Immer wieder, also ja, Motorrad ist schon was Besonderes. Also ich hatte auch eher Motorrad als ein Auto. Also viele waren umgekehrt. Nee, bei mir war es, ich habe Motorrad gefahren im Winter und bei Wind und Wetter. Ich hatte nur das, ne? Also vor allem. Und deswegen, das ist auch so hängen geblieben, ne? Und jetzt, Sohnemann wollte einen Motorradführerschein machen. Und habe ich angeboten, sage ich, irgendwie, also ich bin dabei, ne? Und als Anfänger auch so ein paar Tipps eventuell, ne? Also welche, die Fehler, die ich gemacht habe, die es vielleicht nicht so machen soll. Und ja, wir arbeiten da dran. Also er arbeitet vor allem. Ich bin startklar.
Sehr schön. Ich bezeichne mich immer selbst so als Straßensurfer. So im Einklang mit der Umwelt und schön das Genießen auf der Asphaltwelle quasi zu surfen. Und wenn du so mit dem Motorrad unterwegs bist, was ist dann so dein besonderer Straßensurfer-Moment, wenn du vollkommen glücklich bist auf der Maschine? Wann ist das?
Tja, das ist, also einmal, ja, der Wind, die Sonne, die Straße, es ist einfach nur, keine Gedanken, einfach nur fahren, die Geräuschkulisse, dieses entspanntes Fahren, also ja, das sind so meine Momente, wo ich da gerne aufs Motorrad bin, sozusagen. Einfach mal abschalten und die Fahrt genießen. Einfach nur also das Motorrad, die Vibration vom Motorrad und dass ich auf die. Das ist so mein Surfen, sag ich mal, so wie du es nennst. Also tatsächlich, sondern auch aus Surfen. Surfen, einfach mal die Strecke genießen, nicht übertreiben und einfach mal entspannt fahren. Ja, so bin mehr so ein Kaffee-Racer. So, ja, das ist so mein gemütlich. Also, ja, das ist. Es ist teilweise unbeschreiblich. Also für mich, also jetzt in Worte zu befassen, das ist natürlich jetzt schwer. Die Frage ist natürlich gemein. es kann alles sein. Jede Fahrt ist eine neue Fahrt. Ne? Also, und um jede Kurve kann, ja, du musst mit der Gefahr rechnen, ne? Dass auch da nicht deine Fehler, auch Fehler anderer. Und deswegen immer so die Achtsamkeit, ne? Und trotzdem die Fahrt genießen einfach.
Ja. Ja, ich glaube, das ist es auch so, die Balance dazwischen finden und das Genießen und Abschalten, ohne sich oder andere in Gefahr zu bringen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen so ein kleiner Tanz auf der Rasierklinge.
Ja, genau.
Aber mit der Zeit gelingt das, glaube ich, ganz gut.
Absolut, ja, genau so.
Ja, Paolo, das ist schön. Eine Frage habe ich noch an dich jetzt.
Okay.
Mein Podcast heißt ja Motorradkultur, das letzte Stück Freiheit.
Mhm.
Und jetzt meine Frage an dich. Was ist für dich das letzte Stück Freiheit beim Motorradfahren?
Das letzte Stück Freiheit. Ja, weniger Regel. Also weniger Ordnung, weniger, also so sehe ich das, also verstehe ich das. Also ich bin für gesunden Menschenverstand, also nicht alles verbieten und Überregelung und einfach mal die Kirche im Dorf lassen, einfach mal so entspannt mal, also sonst sitzt du dich drauf und da fährst du ja nur mit Verstand, also zu sehr, also einfach mal diesen Genuss dabei lassen, also jetzt sage ich mal so. Ja, mal schön Freiheit einfach mal, lass die Leute einfach mal fahren. Und nicht da, das nie, ich muss so, irgendwie, wer soll noch Motorrad fahren? Also irgendwo hört der Spaß auf, sag ich mal. Ja, auch zum Beispiel hier, ja, finde ich immer zum Thema so TÜV-Abnahme, ne, denke ich immer, oh, Sie sind ja, wenn einer so eine Idee hat, ne, lass sie doch mal machen. Also das muss nicht jetzt keine Gefahr für den Rest sein. Also lass sie doch mal ein bisschen ausprobieren. So, bin ich so, ja, jetzt schwenke ich wieder vielleicht ab von der Frage, aber wo ich mich so immer wieder so mal, oh, diese Regelungen, die gehen mir immer, die sind mir immer so ein bisschen, wie gesagt, ich habe angefangen ohne Führerschein. Also das war das Schöne daran. Also auf dem Mofa drauf zu sitzen und hier war, genau, so einfach mal, lass die Leute erstmal, klar, rechts vor links sollte man schon wissen. Ne? Ja, ich bin andere Generation, andere Zeiten. Ne? Und hier, so, wenn ich so einen Sohn immer sehe, irgendwie, oh, Helm verkleidet. Ja, wichtig, alles wichtig. Nur konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Also lass mal doch mal einfach mal fahren.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Einfach mal fahren.
Ja.
Und ich glaube, das werden wir auch beibehalten und weiter so machen. Vielen Dank, Paolo, dass du dabei warst.
Gerne, Dankeschön.
Was meinst du? Da ist schon was dran, was Paolo sagt. Einfach mal ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer, einen guten Umgang pflegen miteinander. Das ist doch das, worauf es ankommt. Freiheit beim Motorradfahren und Regeln sind immer so ein Drahtseilakt. Wo, sagst du, schränken dich Regeln ein? Und wo sind sie vollkommen in Ordnung und du sagst, jawohl, das muss so sein? Und hast du eventuell auch Kulturschockerlebnisse, weil du deinen Führerschein im Ausland gemacht hast und dann nach Deutschland gekommen bist? Schick mir eine Nachricht unter kontakt@motorradkultur.de. Und schon ist es wieder soweit. Wir sind am Ende der Folge 3 von Motorradkultur, das letzte Stück Freiheit, angekommen. Ich danke dir, dass du dabei warst. Komm immer gut an, egal wohin dich dein Vorderrad auch führt. Bis zum nächsten Mal. Aloha!
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.